Herzlich willkommen zu den dritten Bad Nauheimer Orgelgesprächen. Wir sind wieder für Sie da und wollen Sie neu informieren heute über eine ganz spannende Sache. Wir, das sind wieder Kantor Frank Schäffler und ich, Hanna von Prosch. Und wir haben gemeinsam den Prozess der Findung für die neue Orgel im Orgelbaukreis durchschritten und sind jetzt eben, wie gesagt, an einem ganz spannenden Punkt angekommen. Doch zuvor muss ich sagen, wir haben natürlich schon fast 4 Jahre an dem ganzen Projekt gearbeitet, denn es ist ja schließlich nicht so, dass wir sagen können, Landeskirche, unsere Orgel geht nicht mehr, baut uns eine neue. Dann werden die ganz schnell sagen, ja, so viel Geld haben wir auch nicht, da müsst ihr schon was dazu tun. Und so war es, wir mussten zuerst einen bestimmten Prozentsatz an Spenden einwerben, der dann uns die Möglichkeit überhaupt erst gibt, dass wir mit den Orgelbauern Kontakt aufnehmen konnten und die Orgelbauer dann auch für die Orgelbauer dann auch die Ausschreibung machen konnten. Ja, und da waren wir natürlich sehr, sehr, sehr fleißig und wollen uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die kleine und große Spenden gemacht haben, die Orgelpatenschaften, Registerpatenschaften gemacht haben, die Orgelwein und Orgelpralinen gekauft haben, die in die Konzerte, nach den Konzerten in die Körbchen viel Geld gegeben haben, einfach weil es ihnen gut gefallen hat oder, was unser Anliegen auch ist, weil es uns eben ein Herzensanliegen ist, dass diese Orgel bald wieder wunderschön klingen kann und hier wieder tolle Orgelmusik stattfinden kann. So, jetzt sind wir auf einem Stand von, sagen wir, gut 500.000 Euro. Das in 4 Jahren ist eine starke Leistung. Und wir konnten im vergangenen Jahr deswegen die Ausschreibung machen. Die lief jetzt in mehreren Stufen. Und dazu frage ich jetzt Frank einfach mal, wie war das für dich? Was war das für ein Gefühl, als du gesagt hast, jetzt kann ich die Ausschreibung machen?
Ja, ein sehr spannendes und befreiendes Gefühl, denn ich spiele ja jetzt auch seit vielen Jahren schon auf einem sehr eingeschränkten Instrument und die Vorfreude ist natürlich extrem groß.
Das war ja die erste Ausschreibung in der EKHN, die international gemacht werden musste. Was hängt denn daran alles dran?
Es ist sehr formell, denn das Ziel ist es, dass auf jeden Fall die allerhöchste Transparenz gewahrt ist. Und wir haben wirklich Kriterien hier auch angelegt, wie bei öffentlichen Bauten. Nur, dass wir natürlich in unserem Fall sicher sind, dass es diesmal auch in entsprechender Zeit auch tatsächlich läuft, anders als bei manchen anderen. Es war wirklich eine sehr transparente Sache. Es konnten sich Firmen bewerben im ersten Schritt, mussten Qualifikationen nachweisen, dass die Mitarbeiter bestimmte Qualifikationen haben, entsprechende Referenzorgeln auch benennen mit ähnlicher Größe. Sie mussten eine differenzierte Arbeit in verschiedenen Stilen auch vorweisen, musikalische Qualität, Bauqualität, all das und natürlich auch Umsatzgröße. Und sie sollten auch 2 ähnliche Projekte in den letzten 5 Jahren auch gemacht haben.
Das ist so Standard bei einer solchen Ausschreibung. Und dann mussten sie sich natürlich bei uns noch nach einer Preisvorgabe, einer Kostenvorgabe richten. Denn wir hatten ja 950.000 Euro vorgegeben, zwar erst im zweiten Schritt, weil wir ursprünglich ja eine 2-Stufen-Phase haben wollten zum Orgelbau, hat sich aber dann wohl deswegen auch zerschlagen oder es wurde dann anders entschieden, weil man durch diesen einen Schritt mit 950.000 oder einer gleich zu bauenden großen Orgel enorm gespart hat.
Ja, zum einen spart man, zum anderen ist natürlich ein Instrument immer mehr aus einem Guss, wenn man einmal dran geht. Das waren so die Überlegungen. Auch ist es schwierig zu benennen, wenn man nur einen Bauabschnitt macht und nicht weiß, wie groß der zweite wird, dann die Gesamtsumme überhaupt zu beziffern. Und das ist auch für Zuschüsse schlechter. Also wir waren schon froh, dass wir das in einem Schritt machen konnten jetzt, denn es hat eigentlich für alle Beteiligten nur Vorteile.
Wie weit haben sich denn dann die Orgelbauer an diese Vorgaben gehalten? Brechen da manchmal welche komplett aus oder gehen manche auch auf die Vorgaben ein? Ihr habt ja auch ein Punktesystem gehabt oder ein Prozentsystem, wonach man dann wirklich auch eine Vergleichbarkeit finden kann.
Ja, das ist immer eine Balance. Zum einen zu sagen, das sind unsere Vorstellungen, das sind unsere Wünsche und die andererseits die Orgelbauer auch in ihrer Kreativität nicht zu sehr einzuengen. Und das war das Ziel, das ist auch erreicht worden. Wir konnten also die Ausschreibung mit ein paar ganz klaren Punkten benennen und auf der anderen Seite auch Freiräume lassen. Und die Freiräume, die sind von einigen kreativ genutzt worden und von anderen können wir sagen, dass vieles gar nicht gelesen wurde und dann wurde dann in einigen Bereichen gar nicht das erfüllt, was wir uns gewünscht haben. Aber so ist das auch bei Ausschreibungen und dafür haben wir das Ganze ja ausgewertet.
Ja, wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir schon sehr stolz sein dürfen, dass hier in Bad Nauheim für dieses Orgelprojekt sich international tatsächlich die Crème de la Crème beworben hat. Also es waren nicht irgendwelche, die vielleicht gesagt haben, ach, das probieren wir mal, sondern es sind wirklich international hervorragende Orgelbaufirmen, die fast bis zum Schluss auch alle drin geblieben sind.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich generell bei Projekten dieser Größenordnung so. Und es war bei uns noch einmal mehr, zumal hier diese Kirche eine hauptamtliche A-Kirchenmusikerstelle ist. Das ist also auf jeden Fall schon mal auch attraktiv für Orgelbaufirmen. Sie liegt im Rhein-Main-Gebiet und wir haben eine ganz hervorragende Akustik und wir haben auch einen sehr regen Konzertbesuch. Das ist natürlich immer etwas, was für Orgelbaufirmen sehr attraktiv ist, hier auch wieder ins Gespräch zu kommen mit einem Orgelneubau.
Ich war ja nun im Orgelbaukreis auch dabei und habe den ganzen Prozess mitverfolgt. Von der Vergabe der Prozente über eure Wünsche, Organist und Orgelsachverständiger Thomas Wilhelm. Da haben wir manchmal nur gestaunt, was da alles dranhängt. Wir konnten uns manches gar nicht vorstellen. Bleiben wir doch mal zuerst bei diesen Prozenten. Wie hat denn zum Beispiel ein Kirchenbesucher das zu werten, wenn er kommt und er sieht nur den Prospekt? Dann wird er wahrscheinlich sagen, das ist die Orgel. Aber das ist sie ja noch lange nicht. Was steckt da alles dahinter?
Ja, das ist wie ein großes Haus, so kann man sich das vorstellen. Das sind noch viele, viele Meter, die nach hinten kommen und auch nach oben. Da sind mehrere Stöcke dahinter und die vorderste Pfeifenreihe, die sieht man, aber es gibt noch viel mehr dahinter. Dann gibt es die Verbindung zwischen Pfeifen und Tasten, das nennt man die Traktur, ist doch sehr, sehr wichtig auch für uns als Spieler, dass diese auch sensibel und präzise funktioniert und auch vor allen Dingen das überträgt, was man auch spielt.
Gibt es da unterschiedliche Arten? Da habe ich auch sehr gestaunt, dass, dass du hast, glaube ich, mal gesagt, wenn ich die langsam anschlage, ganz fein anschlage, dann kommt auch ein ganz anderer Ton raus, als wenn sie fest ist. Und gibt es da unterschiedliche Arten?
Ja, also wir können als Organisten die Ansprache des Tons beeinflussen und die Absprache. Und die Ansprache kann man durch langsameres oder schnelleres Öffnen des Ventils beeinflussen und da die Absprache auch durch entsprechend langsames oder schnelles Loslassen. Das sind zwar nur Nuancen, aber diese Nuancen hört man als Lebendigkeit. Und es ist ja auch für uns Organisten sehr wichtig, dieses Instrument mit diesen langen gleichbleibenden Tönen immer wieder lebendig zu machen. Und diese Lebendigkeit in Verbindung mit dem majestätischen Instrument, die macht den Reiz dann nachher aus. Und dafür brauche ich eine hervorragende Traktur, die also genau das, was ich in den Fingerspitzen spiele, auch tatsächlich weitergibt an die Ventile, die direkt unter den Pfeifen sind.
Jetzt kann ich mir auch vorstellen, wenn man so ein Konzert von einer Stunde gibt und es ist die Tasten gehen so sehr schwer, dass das unheimlich anstrengend ist. Muss man auf sowas auch achten?
Ja, sehr. Die Schwergängigkeit ist eines der Kriterien. Aber was ich zurzeit mitmache, die Traktur zurzeit ist nicht schwergängig, sondern zäh. Und sie gibt nicht das wieder, was ich spiele, weil sie die Tasten verzögert loslässt, teilweise auch verzögert erklingen lässt. Also das ist natürlich sogar noch am alleranstrengendsten. Wenn es eine direkte Verbindung gibt zwischen Pfeifen und Tasten, Also da gibt es einarmige Trakturen und zweiarmige. Die Frage ist also, wie viele Übersetzungen da noch eine Rolle spielen. Wenn es eine direkte Verbindung gibt, dann kann so ein Kontakt sehr präzise sein und dann macht es den Spielern natürlich auch, die entsprechend ausgebildet sind, besonders viel Freude. Denn wir haben das ja gelernt, dass wir an der Stelle sehr differenzieren können in der Musikalität und praktisch durch unser Spiel die Orgel lebendig werden lassen können.
Und dann ist der Wind doch da. Da stellt man sich ja nun gar nicht vor, was passiert durch den Wind.
Genau. Viele glauben, dass es nur die Pfeifen sind, die in irgendeiner Weise den Klang beeinflussen. Aber das kennen wir ja auch von Blasinstrumenten. Wenn wir eine Flöte haben, eine Oboe oder eine Klarinette, die können komplett unterschiedlich klingen, je nachdem, ob ein Anfänger darauf spielt oder ein Profi. Und auch jeder Profi hat ein anderes Vibrato oder eine andere Art der An- und Absprache. Und das gibt es bei den Windsystemen auch. Und ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist ein ganz, ganz großes Thema, aber auch in den verschiedenen Stilen spielt der Wind eine unterschiedliche Rolle. So hat bei Barockorgeln der Wind eine viel größere Lebendigkeit. Und es gibt Bachwerke, da hat Bach sogar das Stück so komponiert, die F-Dur-Toccata, der Schluss, dass der Wind regelrecht ins Schwanken kommt, dass man das Gefühl hat, der Klang stürzt fast zusammen. Und das ist dann bei Bach an der Stelle ein Symbol für Glaubenszweifel, dieses Wanken, das dann in der Fuge wieder hergestellt wird, dieses wieder positive Weltbild. Wenn man dann natürlich eine Orgel hat, wo der Wind wie fest ist wie Zement, dann kann man das nicht so gut spielen darauf. Auf der anderen Seite gibt es symphonische Werke der Orchesterliteratur oder Bearbeitungen von Orchesterstücken oder auch pianistisch angehauchte Stücke wie von Franz Liszt oder Max Reger, da braucht man ganz viel Wind. Da muss also das in der Lage sein, die Windversorgung, dass sie nicht in die Knie geht. Und diese beiden Aufgaben wirklich gut zu erfüllen, dafür braucht es ein ausgeklügeltes Windsystem, was zwischen Stabilität und Lebendigkeit eine ideale Brücke schlägt. Und das können wirklich nur die besten Orgelbauer.
Jetzt sind wir schon eigentlich bei den Klängen, nämlich bei dem barocken oder bei dem deutschen Klang und bei dem französischen Klang, was ja auch das Spektrum deiner Orgelwerke, die du spielst oder die auch andere Organisten hier vielleicht mal spielen können, ausmacht. Was waren da für Kriterien vorgegeben?
Wir haben Pfeifenmaterial von Walker 1906, das heißt eine gewisse Hinwendung zur deutschen Romantik war durch das Pfeifenwerk vorgegeben. Und wir können natürlich auch nicht ignorieren, dass es hier ein spätromantisches Fernwerk von Walker gibt, das hier auch Bestandteil der Orgel ist. Also diese Klänge mussten auf jeden Fall ins Konzept einbezogen werden. Und dann kann ich auch sagen mit einigem Stolz, dass ich Schüler bin von meinem Vorvorgänger Rainer Lille, der hier in den 60er Jahren schon französische Werke in Bad Nauheim interpretiert hat, als sonst in ganz Deutschland niemand gemacht hat. Vierne, Vidor und auch unbekannte Komponisten wie Mulet und andere, die wurden hier in den 60er, 70er, 80er Jahren regelmäßig gespielt. Und auch die gesamte Orgelliteratur von Max Reger, zumindest was die großen Werke anbelangt. Und ich habe das auch fortgeführt in den letzten 20 Jahren und das heißt natürlich, dass es hier einen gewissen Zuschnitt braucht, eine gewisse Größe der Orgel und eine gewisse stilistische Vielfalt. Ich habe mich natürlich auch sehr viel mit Barockmusik beschäftigt, habe jetzt etwa 80% des gesamten Bachwerks hier in Bad Nauheim gespielt, 20% kommen noch und habe auch Avantgarde gespielt und mir ist natürlich wichtig, dass die Orgel auch eine Bandbreite abdeckt hier für den Konzertbetrieb.
Da sind wir jetzt so bei den Registern. Mhm. Wie viel eine große Orgel? Wir sprechen von einer großen Orgel in Bad Nauheim. Wie viele Register sollte so eine Orgel haben? Gibt es da auch Wunschvorstellungen oder auch klare Linien?
Ja, wir reden einmal von den Registern. Das ist eine Pfeifenreihe gleicher Bauart. Und dann gibt es natürlich heutzutage auch viele Möglichkeiten, die Orgel auch mit moderatem Registerbestand noch vielseitiger zu machen. Wir reden hier von Transmissionen, Extensionen, das sind Möglichkeiten, die Pfeifen von verschiedenen Abteilungen der Orgel aus spielbar zu machen und dadurch Mehrfachverwendungen möglich zu machen. Dadurch erscheint die Orgel als ein größeres Instrument. Grundlage waren erstmal 40 Register und das war Grundlage der Ausschreibung. Aber durch die Preissteigerungen der letzten Jahre oder beziehungsweise vor allen Dingen letzten Monate wurde natürlich das Budget für die 40 Register dann schon recht knapp. Das mussten wir ganz offen zugeben. Nur mal zur Orientierung. Teilweise wurde von einem Monat zum anderen erfolgte eine Preissteigerung wie sonst nur von einem Jahr aufs andere. In Holzpreisen, in den Zinnpreisen. Das heißt, wir konnten wirklich im letzten halben, dreiviertel Jahr Preissteigerungen bei diesem Projekt von 40, 50, 60, 70.000 Euro für so ein Projekt beobachten. Und da waren wir natürlich auch darauf angewiesen, dass die Firmen, die hier angeboten haben, auch wirklich etwas wollten, dass sie auch wirklich eine große Orgel bauen wollten und nicht nur das Äußerste, was man vielleicht gerade so noch verlangen kann. 40 Register oder über 40 Register ist für mich der Punkt, wo eine Orgel von der mittleren Größe in die große Größe übergeht. Das heißt, ich kann nicht eine 35-registrige Orgel bauen und sagen, das ist jetzt hier eine große Orgel. Das fände ich übertrieben.
Und das haben wir mit den Angeboten auch erreicht.
Einige sind unter den Wünschen geblieben und einige haben das voll erfüllt, die Erwartungen.
Wunderbar. Jetzt ganz kurz noch, es bleibt erhalten der Sockel, der von der ersten Orgel stammt, der steht auch unter Denkmalschutz, folglich kann man den nicht verändern, der bleibt erhalten. Die Orgelbauer mussten sich mit dem Prospekt also auch an diesem Sockel orientieren. Ja. Der Spieltisch wird verändert werden, das werden wir dann sehen, das war auch eine Vorgabe. Und was noch ganz wichtig ist, das Fernwerk wird ja mit angebunden, besser angebunden und es sollen auch ein paar Pfeifen erhalten bleiben.
Ja, viele Pfeifen werden erhalten. Das heißt, wir wollen wirklich, dass die guten Aspekte der Orgel und die Orgel, die jetzige Orgel hat ja gute Aspekte, dass die auf jeden Fall ins neue Projekt mitgenommen werden. Und gerade bei den Rohstoffpreissteigerungen der letzten Monate ist es gar nicht schlecht, wenn wir sagen, die großen Pfeifen der alten Orgel werden noch übernommen. Dadurch können wir für unser Geld mehr bekommen, als wir bei einer komplett neuen Orgel bekommen hätten. Und so wie es aussieht, werden auch nicht wenige Pfeifen der alten Orgel verwendet, vor allen Dingen auch viele aus dem Bestand von 1906.
So, und wie wird es jetzt noch weitergehen? Wir im Orgelbaukreis, so viel kann man vielleicht verraten, haben einen klaren Favoriten. Das muss jetzt im KV vorgestellt, gut beraten und bestätigt werden. Und wie geht es dann nochmal weiter? Wann können wir denn damit rechnen, dass wir auch mal ja unseren Favoriten vielleicht oder eben die neue Orgel so im in unseren Vorstellungen auch der Öffentlichkeit vorstellen können.
Ja, ich wünschte, dass das so bald wie möglich geschehen würde, denn wir haben ja auch mit den Preissteigerungen ein wirklich großes Argument, jetzt auch zügig weiterzuarbeiten. Natürlich bitte ich auch um Verständnis, dass wir den Entscheidungsträgern hier nicht vorgreifen dürfen. Deshalb kann ich an dieser Stelle keine konkreten Daten nennen. Es ist aber sicherlich so, dass sich innerhalb der nächsten Monaten ein gemeinsamer Favorit herauskristallisieren wird. Und ich glaube, dass wir den auch, hoffe zumindest, dass wir den auch bald kommunizieren dürfen.
Da freuen wir uns sehr drauf, denn dann wird das Ganze auch nochmal einen Schub geben für die restlichen gut 300.000 Euro Spenden, die wir noch brauchen, die wir aber auch wahrscheinlich in den nächsten drei, vier Jahren Bauzeit oder womöglich auch darüber hinaus dann noch einwerben können. Und vor allen Dingen freuen wir uns drauf, wenn wir jetzt wieder Benefizkonzerte veranstalten können, nicht nur damit die Menschen wieder schöne Musik hören können, sondern dass wir auch den Rest für unsere Orgel noch getrost und sicher ins Haus bringen. Dankeschön, Frank.
Ja, sehr gerne. Also ich schließe mich natürlich dem Wunsch an, dass wir auch unsere Spenden weiter voranbringen, denn dieses Projekt lohnt jede Mühe. die Kultur wieder aufzubauen nach der langen Zeit der, ja, man kann sagen, Krise, auch war ja auch eine kulturelle Krise. Und da zu sagen, wir wollen jetzt wieder einen Neuaufbruch wagen für die Menschen, die hier in Bad Nauheim sind, für das Rhein-Main-Gebiet, das ist sicherlich sehr, sehr wertvoll. Und ich weiß aus Erfahrung, wie Menschen hier aus Konzert mit einem Lächeln rausgehen. Und das bedeutet mir sehr viel und das gibt mir viel Kraft dazu, diese Planungen auch mit Nachdruck und Freude voran und weiterzuführen.